Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 Reflexe. Heute zum Thema Neue Schweizer Volksmusik. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Mayer. Solche Klänge sind mir immer noch wenig gewohnt hier auf DRS 2. Das klingt eher nach der Musikwelle, wo die Schweizer Volksmusik eine Heimat gefunden hat. Längst freilich hat sie auch neue Freunde anderswo. Etwas ist in diesem Bereich in Bewegung geraten. Sehr sogar. Und damit beschäftigen wir uns heute. Die Volksmusik ist zu einer neuen Volksmusik geworden. Sie experimentiert mit manchmal absonderlichen Klängen, sie findet auf Festivals statt, erfährt offizielle Förderung, die Medien berichten ausführlich darüber und kürzlich ist sie sogar bis in die Zürcher Tonhalle vorgedrungen. Aber neue Volksmusik, was könnte das überhaupt sein?
Bewusst, ich überlege nicht so groß, ich mache es einfach so. Und dann plötzlich mache ich etwas und dann merke ich vielleicht ein paar Jahre später, aha, das war ja neu damals oder so.
So meint Dominik Janett, der Klarinettist der berühmten Franz Liszt-Schlien. Er gehört zur mittlerweile älteren Generation und hat den ganzen Wandel miterlebt. Er vollzog eine Abkehr von den Oberkreinen zu einer ursprünglicheren Bündner Volksmusik.
Wenn ich schon von diesem Afsenig rede, die haben irgendwie die Musik gespielt, also wirklich, die hatten Volksmusik ein wenig, also später dann kommerziell, aber die alten Platten, die hatten so schon, irgendwo war das die Faszination wahrscheinlich. Und dann hatte ich zum Beispiel, reden wir von Bündner Volksmusik, so Peter Zinsli, und da hatten wir wie das Gefühl, die spielen primitiv im Vergleich zu diesem Afsenig. Und plötzlich, Jahre später, war das immer noch schön, das mit den Oberkreinen, aber plötzlich hat man wie gemerkt, aha, das andere, das ist ja nicht primitiv, das ist nur eine andere Art, wo dann schön ist und einfach gemütlicher, so, und nicht geschniggelt.
Weg vom Geschniegelten hin zum Gemütlichen. Zwei ungewöhnliche und doch äußerst charakteristische Kriterien. Für eine jüngere Generation ist der Ansatz wohl etwas anders. Sie hat die Quellen studiert, zum Beispiel die wichtige Volksmusiksammlung von Hanni Christen, aber sie will dabei nicht stehen bleiben. Was heißt hier neu? Zum Beispiel für Florian Walse, den Organisator der Stubete am See, die am 30. und 31. August in der Tonhalle und auf dem Bauschänzle in Zürich stattfand.
Ich scheue mich davor, jetzt bereits wieder Probleme zu suchen. Also ich finde ein bisschen, die Medien beginnen schon wieder Probleme zu suchen in diesem ganzen Prozess. Man versucht auch schon wieder zu betiteln. Neue Volksmusik kann man in jeder Zeit sagen. Das gibt's immer. Und überall. Es gibt immer Leute, die mit dem alten Text neu umgehen. Ich würde keine Probleme suchen. Ich würde mich freuen, ob all den Bewegungen, die jetzt hier im Moment ablaufen und aktuell sind. Und ich freue mich natürlich besonders, hören wir die mal endlich in der Tonhalle. Finde ich wirklich ein bisschen ein Traum von mir.
Dominik Janett sprach von den Oberkreinern und der Rückkehr zu den alten Quellen. Ist denn nun ein weiterer Schritt in ein offenes Feld möglich?
Also ich glaube, offen ist immer ein bisschen eine Illusion. Jeder hat irgendwo seine Muster, in denen er dann spielt und auch arrangiert oder komponiert. Offen ist man nie, hat immer sehr viele Einflüsse. Diese Zeit der Ländlermusik oder auch des Schlagers und so weiter, die war für mich, also da gibt es ganz viele Musik, da muss ich sofort den Radio ausschalten, das ertrage ich eigentlich nicht. Das ist für mich ein sehr enges Raster und sehr enges Muster, instrumental, spieltechnisch, von den Stücken her, rhythmisch, extrem eng. Und das interessiert mich nicht so. Das ist einfach ein sehr schmales Fenster, das hat sicher seine Berechtigung. Ich habe wieder für mich, ich habe das Gefühl, ich habe das genug gehört und ich finde das nicht so interessant. Dass man heute zurückgreift auf das Alte, ist die logische Folge davon, dass man eben so lange in einem relativ schmalen Fenster hat, sich bewegt hat.
Florian Walser, der übrigens als Klarinettist beim Tonalorchester Zürich engagiert ist, hat für die Stubbete am See nicht nur etliche junge Ensembles eingeladen. Er stellte auch zur Bedingung, dass jedes mindestens 10 Minuten mit neuen Stücken mitbringt. Was also nochmals ist neue Volksmusik? Diese Frage nun an Franz Xaver Nagel. Der Musikwissenschaftler und Theaterautor leitete bis vor kurzem das Haus der Volksmusik in Altdorf und ist durch seine eigenwilligen Ansichten bekannt.
Es gibt gar keine neue Volksmusik, es gibt nur eine alte Volksmusik, die sich entwickelt. Und sie hat sich auch immer schon entwickelt. Es gibt im Moment einfach einen Innovationsschub, was mit zu tun hat mit Ausbildungsmöglichkeiten und mit im weitesten Anführungsschlusszeichen Globalisierung. Das heißt, dass auch Volksmusiken, verwandte Volksmusiken aus anderen Ländern den Schweizer Volksmusikern bekannt geworden sind. Aber im Wesentlichen ist es eine Tradition und eine Tradition muss leben, sonst wäre sie längst gestorben. Das war immer der Fall. Aber es ist so, dass es jetzt einen Schub gibt.
Durch was wurde der ausgelöst?
Es hat ja in den 60er, 70er Jahren mit dem Aufkommen der Folk Music schon Bewegungen in der Schweiz gegeben, Verknüpfungen herzustellen zur historisch gewachsenen Volksmusik in der Schweiz. Aber es ist dann kein Zufall, dass das irgendwie im Sand verlaufen ist. Jetzt aber mit der neuen Volksmusikbewegung, schwergewichtig natürlich in Nordeuropa, Skandinavien, aber auch Frankreich, Italien und so weiter, wo es wie einen Neuaufbruch gibt und bezeichnenderweise dieser Neuaufbruch damit verbunden ist, dass die Volksmusik in etablierte Musikbildungsinstitutionen integriert wurde, gibt es einen neuen Ansatz. Und das haben natürlich auch die interessierten Volksmusiker in der Schweiz mitgekriegt.
Der Auslöser für einen kleinen Boom innerhalb der zeitgenössischen E-Musik war übrigens die Geister- und Elblermusik Alprehe, die Heinz Holliger 1991 zur Eröffnung des Kornhauses Burgdorf schrieb und die sich als Hit der zeitgenössischen Schweizer Musik entpuppte. Das und auf der anderen Seite ein Film wie Cyril Schläpfers Urmusik von 1993 brachte die Volksmusik wieder in ein breiteres Bewusstsein und gab vielen Musikern den Impuls, sich wieder mit heimatlichen Klängen zu beschäftigen.
Ich glaube, es ist einigermaßen symptomatisch, dass du diese zwei Dinge jetzt bringst. Die Situation ist die, dass sich so in den 50er, 60er Jahren die Ländlermusik aus den Ländern gekommen ist, während dem Zweiten Weltkrieg und Gefolge Landesausstellung 39 und so weiter zu einem nationalen Begriff wurde, sich dann aber eigentlich wieder in die Länder zurückgezogen hat und da überlebt hat in einer beträchtlichen Vielfalt und in einer großen Intensität. Aber abseits der urbanen Zentren, wo sich insbesondere auch die Medien niedergelassen haben. Das heißt, diese Volksmusik ist ein bisschen aus dem Fokus der Medien rausgefallen. Und jetzt mit diesen zwei Dingen, aber natürlich auch irgendwie Paradebeispiel Schacher Seppeli, größter Musikhit der Schweizer Popgeschichte. Das sind dann die Dinge, die man medial in den urbanen Zentren wahrnimmt. Und insofern hat das vielleicht nicht für die Volksmusik selber eine große Bedeutung gehabt, aber für die Wahrnehmung. Also bei Urmusik, wenn ich das nachfügen kann, ich habe in der Zeit damals gerade so ein bisschen mein Musikethnologiestudium abgeschlossen. Wir haben uns alle tierisch geärgert darüber, über diesen Rückschritt von der Feridialisierung der Alpenwelt, wo wir doch alle gedacht haben, das haben wir uns nach den Artikeln und großen Arbeiten eines Max-Peter Baumann längstens hinter uns. Jetzt kommt da wieder ein Film daher, wo peinlich jeder Hochstrommasten vermieden wird im Bild und so weiter. Kann doch nicht sein. Aber es hat diese Welt einem urbanen Publikum, wenn vielleicht auch in einer etwas feridialisierenden Weise, wieder bewusst gemacht.
Der Blick ist also leicht unterschiedlich, je nachdem, ob man aus einem urbanen oder aus einem ländlichen Umfeld kommt. Und entsprechend ist auch die Frage anders zu beantworten, was denn nun an der Schweizer Volksmusik innovativ sein könnte.
Ich bin insoweit auch ein Traditionalist, dass ich daran glaube, dass ich eine Musik, die sich immer noch Volksmusik nennt oder wieder so nennen darf, wirklich in langsamen Bewegungen entwickeln muss. Ich habe kürzlich von einem Musiker ein interessantes Statement gehabt, der gesagt hat, der Wandel in der Volksmusik ist das, was man nicht merkt. Also es gibt immer Veränderungen, es wird auch vor allem jetzt viel experimentiert, vieles wird im Kübel landen und sich als Irrweg erweisen, aber es wird gesamthaft bewegt sich diese Masse der Volksmusik irgendwie eben doch. Und von daher geht es wirklich für Leute, die diese Volksmusik nicht kennen, hat man das Gefühl, es ändert sich gar nicht, aber es ändert sich doch etwas. Also einer der großen Vorwürfe an die Volksmusik ist immer, es ist langweilig, es ist nur erste, vierte, fünfte Stufe, bla bla bla. Jeder Ländler tönt gleich und so weiter. Es sind aber die gleichen Leute, die seit 20 Jahren auf Blues stehen, der auch nur 1, 4, 5 hat und abgesehen davon nur eine Form, eine zwölftaktige, währenddem die Volksmusik immerhin etwa ein halbes Dutzend bis ein Dutzend verschiedene Tänze hat. Also es ist eben, wenn man sich hineinkniet, wenn man sich mal mit der Materie auseinandersetzt, dann geht es eben um die Details und um die Finessen und da kann sich schon viel verändern. Es geht letztendlich um Fragen wie Personalstil, es geht um Interpretationsmöglichkeiten. Es geht natürlich irgendwie auch um Erneuerungsformen, ähnliche Themen, wie man sie auch in der zeitgenössischen klassischen Musik kennt, die Faszination von Klang im Gegensatz oder in Ergänzung zu harmonischen Fragen, also Einbezug des Geräuschs, wie das Noldi Alder irgendwie seit Jahren versucht. Es geht um ähnliche Themen und halt auch immer um die Frage, was lässt sich davon sinnvollerweise in der Volksmusik verändern. Es geht nicht einfach um die Neuerung an und für sich, sondern das Entscheidende ist, dass man es in Relation stellt zu einer Tradition. Und deshalb bin ich auch der festen Überzeugung, dass die wirklich interessanten Geschichten dann passieren, wenn es Volksmusiker selber sind, die Antennen ausfahren und sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Und es ist mindestens für die Volksmusik nicht so spannend, wenn ein Jazzer oder ein zeitgenössischer Komponist sagt, so jetzt mache ich auch mal ein bisschen Volksmusik.
Das Schweizer Oktett und die Jodlerin Nadia Rees mit dem So-So, Säuerli von Noldi Alder, einem der Dissidenten der Volksmusik, der mit einer Familientradition brach. Wir sprechen nicht mehr die gleiche Sprache, sagte er, So, so, tönte es aus der Familie zurück. Dieses Zitat nahm Noll die Alte auf und verwandelte es zu diesem eigenartigen Stück. So, so, was also ist neu an der neuen Volksmusik? Vieles. Das muss den Musiker vielleicht nicht wirklich beschäftigen, der selber kreativ wird und ausprobiert. Aber für den Zeitgenossen stellt sich die Frage sehr wohl. Und auch für eine Kulturstiftung wie die Prolvetia, die die Kreation in der Schweiz fördern will. Sie hat sich mit ihrem Projekt Echos Volkskultur für morgen das Thema aufs Tapet geschrieben. Warum tut sie das auf einmal verstärkt? Dazu Thomas Gartmann. Der Musikwissenschaftler ist stellvertretender Direktor der Prolvetia und leitet die Abteilung Musik.
Volksmusik ist natürlich auch ein Teil der Schweizer Musik. In den letzten Jahren mit Pionieren wie Noldi Alder, wie Hans Kennel, die von ganz unterschiedlichen Seiten herkommen, da ist doch einiges in Bewegung geraten. Es sind dann auch Festivals aufgetaucht, wie das Altdorfer Alpentöne, aber sogar auch bei den Verbänden, da hat sich einiges getan. Ich verweise auf den Wettbewerb Jodel Plus am letzten Eidgenössischen Jodlerfest in Luzern. Da sind ganz erstaunliche Dinge möglich geworden, vor allem vom Arrangement, von der Instrumentierung her, von den Texten ein bisschen weniger. Es wurden dort wirklich Beiträge aufgeführt, die früher noch beim letzten Fest in Aarau wahrscheinlich so nicht möglich gewesen wären.
Da hat also eine Reflexion eingesetzt.
Das ist ja so, in der globalisierten Welt, da kommt einem ja das eigene immer mehr abhanden. Und wenn man einen Austausch mit anderen Kulturen machen will, dann muss man ja auch sich selbst zuerst ein bisschen näher kennenlernen. Und das eigene ist unter anderem natürlich auch die Volkskultur, die eigentlich alle Leute tief geprägt hat in einem Inneren. Später hat man sich dann immer wieder mehr davon distanziert, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Man hat Volkskultur langweilig gefunden, man hat sie politisch befrachtet gefunden, zum Teil vielleicht zu pathetisch, vielleicht zu veraltet und dann gar nicht gesehen, dass sich da eigentlich einiges tut. Und vor allem, wie ich gesagt habe, in der letzten Zeit tut sich da wahnsinnig viel. Und klar, Pro Helvetia hat natürlich dann auch einen Reflexionsprozess über sich selbst in Gang gebracht. Uns wird ja immer vorgeworfen, wir seien immer nur auf das Innovative, Schräge aus. Manchmal entdeckt man eigentlich auch im Alten, im Traditionellen sehr innovative, sehr eigenständige, sehr originelle Züge.
Ist jetzt bei der Förderung von Volkskultur, denn wir sprechen hier von Volksmusik vor allem, ist dann Innovation auch dort ein zentrales Kriterium? Oder?
Das ist eines, die Eigenständigkeit ist ein weiteres, dann natürlich die Qualität, also etwas muss nicht einfach nur lokal für sich existieren, wir sind ja die nationale Kulturstiftung, es muss also etwas auch auf dem nationalen Niveau verheben. Es muss, wenn man etwas im Ausland zeigen will, muss sich natürlich auch der internationalen Konkurrenz stellen können. Es muss ein gutes Handwerk vorhanden sein, eine Fertigkeit. Es muss eine Anerkennung in den Fachkreisen vorhanden sein. Sonst würden wir natürlich überschwemmt, weil es gibt ja Tausende von Chören, von Ensembles und so weiter der Volkskultur.
Es ist immer noch ein kleiner Anteil, der für die Volksmusik ausgegeben wird. Hier funktioniert weitgehend noch das Freiwilligensystem. Reicht das weiterhin? Diese Frage an Franz Xaver Nager. Ist Volksmusik förderungswürdig?
Also sie wurde ja schon immer gefördert. Es gibt auch den Jodlerverband und den Verband Schweizer Volksmusik, die vom Bundesamt für Kultur einen kleinen Beitrag bekommen. Mhm. Er ist absolut marginal. Ich kenne die Zahlen nicht. Tatsache ist aber, dass das natürlich heute nirgends mehr hinreicht. Ich bringe immer wieder das gleiche Beispiel. Ich habe von einem kantonalen Verband gehört, der irgend so ein Volkskulturfest ausrichtet. Sie können es nicht mehr machen, weil jetzt der Staat Gebühren für die Abfallentsorgung verlangt. Sie können also einspielen, was Sie an Werbung brauchen. Das Aufstellen der Tribünen und so weiter geschieht immer noch im Milizsystem. Wenn man jetzt aber irgendwie Gebühren noch bezahlen muss, dann sprengt das einfach den Rahmen. Also muss man sagen, ja, wenn die Volkskultur weiterhin dazugehören muss, dann muss man denen da auch entgegenkommen und sich da überlegen, wie die Förderung auszubauen wäre. Ansonsten geht es wirklich, denke ich, bergab. Nicht musikalisch, weil da ist es im Moment viel zu spannend, aber es scheint mir nicht unangebracht, dass hervorragende Volksmusiker, die auch technisch inzwischen auf dem Stande sind, dass sie eine klassische Partitur spielen können, wie jetzt Zimmerstund von Dani Futter, die, wo ja Volksmusiker auf dem Podium saßen, dass die auch irgendwie auftreten können und dort eine Gage bekommen können, die ihnen als Musiker ein Überleben ermöglicht. Die Zeiten sind einfach vorbei, wo man irgendeine hervorragende Musiker noch mit der Erwartung konfrontieren kann, ja, komm doch zu uns, spielen heute Abend in der Beiz, ich krieg gratis ein Nachtessen und wenn was rausschaut, machen wir noch eine Topfkollekte, damit ihr das Benzin bezahlt kriegt. Das geht einfach so nicht mehr. Also insofern ist es schon eine Grundsatzüberlegung, wo will man die Volksmusik in ihrer Lebendigkeit, wie sie sie jetzt gerade erlebt, will man die erhalten, dann braucht es zweifellos Fördermittel oder man lässt es wirklich sein.
Und wie bewertet Franz Xaver Nagel die Bestrebungen der Bolvetia?
Ich glaube, man hat realisiert, dass das Kriterium Innovation allein nicht ausreicht. Ich wäre dagegen, dieses Kriterium fallen zu lassen. Ich halte den Weg richtig, dass man zusätzliche Kriterien reinnimmt. Irgendwie eine profilierte Volksmusikkapelle, wie die Überkapelle von Willy Valotti oder die Huiesler oder wie sie immer heißen, denen nicht zu ermöglichen, in Finnland an einem Volksmusikfestival teilzunehmen, dank Unterstützung der Pro Helvetia, das ist für mich unerklärlich. Das ist ja irgendwie das Spannende an der Volksmusik, dass sie bisher ohne, also praktisch ohne irgendwelche Subventionen überlebt hat. Und daran sollte man grundsätzlich jetzt auch nichts ändern, soweit es sich in diesen Bahnen bewegen kann, wie es bisher der Fall war. Das Entscheidende ist aber ja sicher, dass wir die Pro Helvetia jetzt nicht allein die einzige Institution ist in der Schweiz, die Förderung betreibt. Es gibt die privaten Stiftungen und so weiter, wo ich ein sehr großes Interesse für Volksmusik spüre. Und es gibt dazu die ganze öffentliche Hand von Bund über Kantone bis Kommunen, die sich ja auch überlegen müssen, ist der Gesinnungswandel, der jetzt bei Pro Helvetia eingesetzt hat, muss der auch Konsequenzen für uns haben? In St. Gallen hat der Appenzeller Kulturregierungsrat gesagt, ja, ihr bringt uns jetzt also schön in Verlegenheit. Wir hatten schon auch Kultur, das hat sich aber bisher eigentlich mit Volkskultur gedeckt und dafür haben wir nichts bezahlt. Jetzt beginnt die Pro Helvetia zu fördern, jetzt müssen wir wahrscheinlich dann beim Parlament auch Fördergelder für die Kultur beantragen, oder?
Wie alle funktionale Musik, die plötzlich ihrer Funktion enthoben wird und vornehmend als Kunstmusik wahrgenommen wird, also wie Kirchenmusik, Gregorianik, Militärmusik auch, entsteht die Frage, für wen nun eigentlich entsteht diese neue Volksmusik? Früher passierte sie auf den Tanzböden, heute werden Konzerte daraus. Musiker wie Dominik Janett spüren da durchaus einen Zwiespalt, gerade wenn sie mit neuen Elementen experimentieren.
Und dann habe ich wie gedacht, ja, wenn wir diese Stücke vor den Leuten spielen, dann muss ich irgendwo, dann kann man sie nicht einfach so durchspielen geradeaus. Dann muss ich irgendwo etwas ausstudieren, damit die Leute auch nicht einschlafen und so. Und dann hat sich wie ein Stil entwickelt, wo wir plötzlich eigentlich nur noch konzertant spielen. Und eigentlich stimmt ja das gar nicht. Aber wenn wir jetzt irgendwo spielen und die Leute reden nebeneinander, dann sind wir wie ein wenig aus dem Konzept. Obwohl, es ist ja falsch eigentlich.
Es ist eigentlich viel Tanzmusik auch gewesen, oder?
Ja, eigentlich müssten wir ja Tanzmusik machen. Es ist natürlich auch schön, wenn wir ein Konzert haben, dann um 10 Uhr oder so ist es fertig und die Leute haben schön zugehört. Und wenn wir Tanzmusik machen und die Leute würden wirklich tanzen, dann würde ich gerne das machen. Nur nicht so gerne bis morgen um 4 Uhr, oder? Weil ich bin auch nicht mehr gewöhnt, das zu machen.
Auch Florian Walser bezweifelt, ob man zu seinen Stücken tanzen könnte.
Wir spielen ganz wenig zum Tanzen auf. Einfach, wir haben das Repertoire dafür noch nicht. Meine Musik, die ich schreibe, ist rhythmisch oft zu kompliziert. Wir sind auch ein grosses Ensemble. Es hat die Gefahr, dass die Musik eher ein bisschen kompliziert wird oder eben bereits auch schon ein bisschen ins Intellektuelle abschweift. Und daher sind wir nicht prädestiniert dafür. Und es bräuchte einfach mal den Einsatz, das zu schreiben.
Und da zeigt sich ein weiteres Problem mit der Innovation, wie Thomas Gartmann von der Pro Helvetia einräumt.
wenn etwas zu innovativ ist, dann ist es auch so abgehoben, dass dann die einzelnen Akteure gar nichts mehr damit anfangen können. Es ist sogar so, dass bei Leuten wie ich, Noldi Alder, der ja ganz aus der Volkskulturtradition herauskommt, bei seinem Stück Loba, da hat er ziemlich viel zu kämpfen mit dem Jodlerclub aus dem Appenzell, damit sie diesen Schritt mit ihm mitmachen. Und da konnte er dann natürlich eine gute Brückenfunktion ausüben, weil er ja beide Welten kennt.
Wichtig ist, dass dieser Kontakt mit dem Bodenständigen nicht verloren geht.
Die Funktionalität ist auch dahin, ist da auch weggefallen, weil auch im Murtatal haben sie in den 60er, 70er Jahren Rock'n'Roll zu hören begonnen. Das heißt, dieses Privileg der einzigen lokal existierenden Musik ist natürlich dahin gefallen und die Volksmusik steht jetzt neben x anderen Musikformen auch. Da hat sich die Funktionalität geändert. Und dann ist einerseits sicher die Neugier der talentierten Musiker gekommen, irgendwie die eigene Musik weiterzutreiben. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl, auch ein bisschen ein Druck seitens der hohen Kunst irgendwie, dass man versucht, der ein bisschen näher zu kommen, wo dann irgendwie schon diese konzertante Musik einen hohen Stellenwert bekommen hat. Da ist aber, glaube ich, ein ganz, ganz großer Wandel unterwegs, auch Rückkehr zur Funktionalität. Insofern, dass ich immer mehr junge Musiker sehe, die genau unterscheiden, jetzt spiele ich konzertant, aber eigentlich ist es ja Tanzmusik, jetzt spiele ich Tanzmusik. Überspitzt könnte man sogar sagen, jemand, der nicht fähig ist, so Tanzmusik zu spielen, dass die Leute an den Tischen aufstehen und tanzen wollen, der hat gar keine Rechtfertigung, sich als Volksmusiker zu bezeichnen oder den Anspruch zu haben, diese Musik zu erneuern. Die muss man im Blut haben, diese Fähigkeit muss man haben, ansonsten entsteht nichts Rechtes.
Ein Punkt scheint mir noch wichtig. Also wir spielen alte Stücke nicht ganz geradeaus. Irgendwo macht man eben aus verschiedenen Gründen vielleicht eine Kante oder so. Aber wenn wir die Stücke spielen, dann genießen wir sie wirklich und finden, das sind sehr schöne Stücke. Und wenn wir neue komponieren, ein wenig eckiger oder ich weiß nicht was, dann nicht, weil wir meinen, wir machen jetzt bessere, sondern einfach, es kommt einfach anders. Nicht, weil man denkt, die neue Musik muss etwas anders haben, sondern wenn man studiert, dann kommt man irgendwo in einer Kurve und dann hat einen Sprung oder ich weiß nicht was. Und das ist wichtig. Also das gefällt uns und das Alte schätzen wir mindestens so fest. Und im Konzert hat es dann den Vorteil, dass wir dann zwei Sachen haben, nicht nur eine.
So viele Berichte, so viele Fragen. Und das zeigt alles nur, dass diese Szene auf dem Weg ist. Sie ist damit hierzulande vielleicht sogar die spannendste. Das war Reflexe zur sogenannten neuen Volksmusik, die so neu wie gleichzeitig alt ist und sich mächtig in einem Wandel befindet. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Mayer. Mehr neue Volksmusik hören Sie in der Stuppete am See, die heute Abend und am nächsten Freitag in Musik der Welt übertragen wird. Reflexe am kommenden Montag führt Sie ins Ost-Berlin vor der Wende. Von einer Liebesgeschichte aus den vorletzten Tagen der DDR erzählt der neue Roman Adam und Evelyn von Ingo Schulze. Hans-Ulrich Probst hat den Autor an seinem Wohnort am Prenzlauer Berg zum Gespräch getroffen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.